Das Thema der Gerechtigkeit, der Environmental Justice, ist entscheidend für die Environmental Humanities. Die Verbindung zwischen Naturschutz und Sozialgerechtigkeit. Das sind ja alles Dinge, die ungleich verteilt sind.
Moin moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Dies ist der zweite Teil der Folge Kulturwandel in Bezug auf die Wahrnehmung und Behandlung von Tieren in der Gesellschaft und bezieht sich speziell auf die Hamburger Stadtmusikanten. Am 13. Oktober 2021 wurde in einer Nacht-und-Nebel-Aktion völlig anonym eine Bronzestatue an der schönen Aussicht an der Alster in Hamburg von Tierschützern aufgestellt. Ein schwerer Sockel hielt die vier Figuren Hund, Affe, Hase und Ratte mit Blick auf die Alster fast ein Jahr lang im Boden. Regelmäßig wurden dort Blumen abgelegt, viele Menschen besuchten den Ort und viele stimmten dafür, dass diese illegal aufgestellte Statue bleiben soll. Sie durfte eine Weile bleiben und dann wurde ein Platz für immer für sie gefunden, und zwar in der Nähe des Altonaer Bahnhofs, an der neuen großen Bergstraße 4 bis 6, wo sie jederzeit besichtigt werden kann. Es gibt eine eigene Website, die wir in den Shownotes verlinkt haben. Dort wird die gesamte Geschichte der Hamburger Stadtmusikanten erzählt. Dort steht auch, es ist den Mäusen, den Ratten, den Kaninchen, den Zebrafischen, den Hunden, den Katzen, den Schweinen, den Affen und allen Opfern der Tierversuche in Hamburg und weltweit gewidmet. Im Folgenden wird Professorin Ursula Heise, eine umweltorientierte Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, die wir in der vorhergehenden Podcast-Folge vorgestellt haben, die Skulptur interpretieren und ihre Gedanken dazu äußern.
Da ist es ja auch spannend zu sehen, wie die Hamburger Stadtmusikanten auf dem Märchen der Bremer Stadtmusikanten fußen. Also es ist genau. Gibt ja eine eigene Website für den Hamburger Stadtmusikanten, www.hamburger-stadtmusikanten.org. Man findet auch die auf Facebook und es gibt sehr viele Artikel im Internet. Also ich kann jedem empfehlen, sich mal da reinzulesen. Es ist wirklich ein spannendes Kunstwerk in Hamburg. Also die Hamburger Stadtmusikanten sind eine moderne Interpretation der Bremer Stadtmusikanten. Es sind vier Tiere, die aus dem Labor entwichen sind oder geflohen sind, um dem Tod zu entrennen. Man kann das Märchen, das moderne Märchen, eben auf der Webseite von den Hamburger Stadtmusikanten nachlesen. In Bezug auf die Hamburger Stadtmusikanten möchte ich dich allgemein noch fragen, und zwar sagen diejenigen, die das hingestellt haben, die sagen auf der Webseite auch, es setzt ein starkes Zeichen gegen das sinnlose und quälerische Experimentieren an empfindsamen Lebewesen. Und hier möchte ich dich fragen, das Thema Justice oder Gerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit, was möchtest du dazu noch sagen?
Also das Thema der Gerechtigkeit, der Environmental Justice, ist entscheidend für die Environmental Humanities, wie die sich im Moment darstellen. Und das ist so eine Umwandlung der Umweltbewegung in den USA und in anderen Ländern auch, die über die letzten 20 Jahre, 25 Jahre stattgefunden hat, die ich also für absolut grundlegend halte, nämlich die Verbindung zwischen Naturschutz und Sozialgerechtigkeit. Also ein viel größeres Bewusstsein, dass ökologische und technologische Risiken nicht alle Menschen gleich betreffen. Das geht also von der Giftmülldeponie bis hin zum Klimawandel, dass bestimmte Gemeinschaften und bestimmte Bevölkerungen eben den Risiken viel mehr ausgesetzt sind und dass andererseits bestimmte Gemeinschaften viel mehr Zugriff auf Natur haben als andere. Also in Großstädten zum Beispiel Zugriff auf Parks, Zugriff auf Artenvielfalt, die Möglichkeit in naturschöne Landschaften zu reisen. Das sind ja alles Dinge, die ungleich verteilt sind. Und da hat sich die Umweltbewegung am Anfang, glaube ich, nicht genug drum gekümmert. Aber über die letzten 30 Jahre, nachdem also das Environmental Justice Movement in den USA in den 80ern entstanden war, ist das, glaube ich, jetzt doch einfach ein integraler Bestandteil des Umweltaktivismus. Man kann einfach nicht ignorieren, dass die Risiken und die positiven Interaktionen mit der Natur ungleich verteilt sind. Und in anderer Hinsicht muss man auch sagen, dass die Umweltbewegung sich natürlich dessen bewusst geworden ist, dass bestimmte Maßnahmen, die man für den Naturschutz trifft, auch wieder ungleiche Auswirkungen haben. Also wenn zum Beispiel ein Nationalpark irgendwo in Lateinamerika oder in Afrika gegründet wird, hat das oft zur Folge gehabt, dass dann Gemeinschaften, die in dieser Gegend lebten, nicht mehr den Wald oder die Arten in dem Nationalpark benutzen konnten, wie sie das vorher getan hatten. Oder um ein noch extremeres Beispiel aus der amerikanischen Geschichte zu geben, der Yosemite-Nationalpark, der ja weltberühmt ist, wurde begründet, um eben Natur zu schützen, die angeblich wild und unberührt von Menschen war. Ein sehr beliebtes Erzählschema im traditionellen Umweltaktivismus in Amerika, dass die beste Natur also die ist, die von Menschen nie berührt worden ist. Das war natürlich der Yosemite-Nationalpark nicht. Nordamerika war, wie auch Australien, für viele Jahrtausende von den Ureinwohnern verwandelt worden. Und als der Yosemite-Nationalpark gegründet wurde, musste man eben die Awani-Indianer vertreiben, damit man dann also sagen konnte, das sei Wildernis, die also nie von Menschen bewohnt worden sei.
Aber das war ja eigentlich durch Feuer und so weiter gemanagt.
Genau, durch das Controlled Burning, also durch bestimmte Brandpraktiken und natürlich auch durch die Bejagung und so weiter, hatte sich die Natur natürlich schon Jahrtausende lang unter menschlichem Einfluss verändert. Aber das war weder in Australien noch in Kanada noch in den USA offensichtlich für die europäischen Ansiedler. Und im 19. Jahrhundert bildete sich da eben in USA und auch in Australien ein Idealbild der Natur heraus, das eben, und das war in Europa, glaube ich, nicht im gleichen Maße der Fall, dass die wilde Natur, die unberührte Natur als Idealbild galt, während in der europäischen Tradition ja das Pastoralbild, also das menschlich veränderte, aber harmonisch zusammengesetzte Landschaftsbild sich als Idealbild der Natur herausstellte.
Also zum Beispiel die Alm, die idyllische Alm in die Alpen.
Genau. Das war so. Und das ist eben etwas, was, glaube ich, im Moment sehr bestimmend für den Umweltaktivismus ist, auch gerade unter dem Zeichen des Klimawandels, der ja auch bestimmte Kontinente und bestimmte Gegenden und damit bestimmte menschliche Bevölkerungen viel schlimmer betrifft als andere und eben gerade die Bevölkerungen, die selber am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben. Und über die letzten Jahre hat sich diese Idee der Environmental Justice, die also dem Umweltrassismus und der Umweltdiskriminierung entgegenwirken will, auch auf andere Arten ausgedehnt. Also Donna Haraway hat darüber geschrieben und das war ein Zentralanliegen meines Buchs Imagining Extinction, also den Begriff der Multi-Species Justice aus dem Tierschutz und dem Environmental Justice Movement praktisch zusammenzudenken und zu sagen, wenn wir jetzt die Natur umwandeln und gerade sie auch im Namen des Naturschutzes umwandeln, was bedeutet das für verschiedene menschliche Gemeinschaften, die daran beteiligt sind, aber nicht immer die gleiche Macht haben, zu bestimmen, was das Endresultat ist? Und was sind die Folgen für die nichtmenschlichen Bevölkerungen, die auch ins Spiel kommen? Und das ist oft sehr interessant und sehr kompliziert, weil es gerade in Stadträumen natürlich oft darum geht, zu sagen, wollen wir jetzt noch einen Wald erhalten oder brauchen wir mehr Wohnungen für arme Menschen? Das ist so ein Konflikt, der gerade in vielen amerikanischen Städten im Moment sehr akut ist, da wir ein riesiges Obdachlosigkeitsproblem haben und unbedingt mehr Wohnraum brauchen, aber andererseits natürlich auch Naturraum schützen wollen. Und noch komplizierter wird es, wenn man dann die Bedürfnisse und das Habitat verschiedener nichtmenschlicher Arten bedenkt. Viele von uns lieben Katzen und wollen auch unseren Katzen Raum geben, draußen zu spielen und draußen rumzuwandern. Aber es ist mittlerweile etabliert von der Naturwissenschaft, dass freiwandernde Katzen und gerade auch Katzen, die dann zum Teil verwildern, einen sehr negativen Einfluss auf Reptilien und auf Vogelpopulationen haben. Also Vögel werden seltener, wo Katzen frei herumlaufen. Und in einem Lebensraum wie hier in Los Angeles, wo wir viele einheimische Eidechsen haben, die wagen sich auch nicht mehr dort zu wohnen, wo Katzen eben frei herumlaufen. Und das ist dann eine sehr schwierige Frage, wo der Umweltaktivist in mir sagt, wir können einfach keine Katzen frei herumlaufen lassen. Wenn Individuen Katzen haben wollen, dann können sie das tun, aber die müssen einfach auf den Innenraum beschränkt werden. Und die Katzen, die frei herumlaufen, müssen euthanisiert werden. Aber der Tierrechtler in mir sagt dann, aber die Katzen haben ja keine Schuld daran. Die Katzen sind von Menschen hierher gebracht worden und auch sie haben ein Recht aufs Überleben. Und dann wird es recht kompliziert. Also das dann zu entscheiden und vor allem ethische Prinzipien zu finden, die einen in solchen schwierigen Entscheidungen leiten könnten, ist sehr kompliziert, aber auch sehr, sehr spannend.
Ja, ich denke, das trifft auch auf die Hamburger Stadtmusikanten zu, beziehungsweise das, was sie verkörpern. Also die Frage, wie viele Tiere, welche Tiere sollen für welche Zwecke leiden, beziehungsweise ihren Dienst für die Menschheit leisten.
Und gerade wenn es um sowas wie eine Epidemie geht, wie entscheidet man da? Einerseits brauchen die Menschen dringend Medikamente und Impfungen, um sich gegen einen Virus zu schützen. Und viele von diesen Medikamenten können ohne Tierversuche nicht entwickelt werden. Andererseits, warum sollen Tiere geopfert werden, um das menschliche Wohlbefinden zu fördern, könnte man von einer Tierrechtsperspektive fragen.
Ja, und die andere Frage ist dann auch, nachdem die Tiere getestet wurden, muss das ja auch an Menschen getestet werden. Und da geht es dann auch wieder um Environmental Justice für die menschliche Spezies, wo dann oft auch benachteiligte Bevölkerungsgruppen herangezogen werden für solche Tests.
Natürlich.
Aber das ist auch wieder ein anderes großes Thema.
Das ist ein größeres Thema. Und man muss sagen, dass viele der Problemlagen, die die Environmental Justice behandelt, nicht ganz so kompliziert sind. Also Einsichten wie die des Soziologen Robert Bullard, der ja das Environmental Justice-Denken begründet hat in den 1980ern. Ihm ging es einfach darum, dass er statistisch belegen konnte, dass in Amerika Giftmülldeponien und Ölraffinerien und chemische Industrie systematisch näher an Wohngegenden verortet wurden, in denen Afroamerikaner leben, nicht da, wo Weiße leben. Also ein Fall des Umweltrassismus, der dann auch unter Clinton offiziell in das Umweltschutzvokabular der amerikanischen Regierung aufgenommen worden ist. Und da ist es schon ziemlich klar, was die Ethik verlangt und in welche Richtung man sich bewegen sollte. Und man sollte das nicht unter den Teppich kehren. Also in vielen Fällen wissen wir ganz genau, was das ethisch Richtige wäre im Gerechtigkeitsdenken. Aber wirtschaftliche Interessen und mächtige Lobbys stemmen sich oft dagegen. Aber dann gibt es eben andere Fälle. Und ich glaube, die Gerechtigkeit gegenüber nichtmenschlichen Arten spielt da eine Rolle, wo es eben nicht so einfach ist zu entscheiden, was das ethisch Richtige und was das Falsche oder Ungerechte wäre. Und das ist natürlich sehr interessant für die Zukunft.
Ursula, magst du die Hamburger Stadtmusikanten, magst du zu denen noch was sagen? Wie würdest du die verorten in dem ganzen Diskurs?
Also ich glaube, diese spezielle Skulptur hat ja mit dem Nutzen von bestimmten Tierarten für menschliche Zwecke zu tun. Was ich an der Skulptur sehr interessant finde, ist, wie sie sich verorten ließe in der veränderten Wahrnehmung von Städten und Stadtökosystemen im Naturschutz und gerade im Artenschutz. Also traditionell ist die Stadt ja immer als Gegenteil der Natur wahrgenommen worden. Das stimmt für viele Kulturtraditionen. Es stimmt bis zu einem gewissen Grade in Europa. Es stimmt vollkommen in Nordamerika, aber auch in ganz anderen Kulturgebieten, wie zum Beispiel in Japan, wird oft der Gegensatz zwischen Stadt und Land zu einer Metapher für den größeren und abstrakteren Gegensatz zwischen Kultur und Natur. Also traditionell sind Städte in vielen Kulturtraditionen auf der Seite der Kultur und der Zivilisation. Und die Stadt wird eben oft als Gegensatz von Natur wahrgenommen und war deshalb ganz lange auch nicht ein Hauptgegenstand der Ökologie als Wissenschaft. Der deutsche Botaniker Herbert Zukop hat Stadtökologie eigentlich begonnen in den 1970ern in Berlin und hat sehr detaillierte Untersuchungen der Pflanzenlandschaft in Berlin damals durchgeführt. Und in den letzten 20 Jahren ist eigentlich das Studium der Stadtökologie explodiert. In den Naturwissenschaften, aber auch in der Stadtplanung, in der Landschaftsarchitektur und in anderen Gebieten. Und ein interessantes Resultat dieses neuen Interesses an der Stadt als Ökosystem ist eben genau die Artenvielfalt, über die wir schon gesprochen haben, sowohl in Hamburg, in Los Angeles, in vielen anderen Städten, wo eigentlich mehr Arten im Stadtraum gefunden werden, als man das angenommen hatte. Und der Rahmen dafür ist eigentlich ein Begriff, der aus der australischen Ökologie entstanden ist, von dem Ökologen Richard Hobbs, der über die letzten paar Jahrzehnte sich auf das konzentriert hat, was er Novel Ecosystems nennt, also neue Ökosysteme. Ursprünglich meinte er damit Gebiete, die von Menschen völlig umgewandelt worden sind, aber dann verlassen worden sind und sich wieder alleine ökologisch weiterentwickelt haben. Also zum Beispiel ein Wald, der gefällt worden ist wegen des Holzes, aber dann der eigenen Entwicklung wieder überlassen wird. Oder ein Gebiet, in dem Minenabbau betrieben worden ist. Und dann haben sich die Minen erschöpft und das Gebiet entwickelt sich dann weiter. Und was Hobbs und seine Mitarbeiter interessierte, war, wie diese Ökosysteme sich naturwissenschaftlich weiterentwickeln, aber nicht wieder in ihren Urzustand zurückentwickeln. Das heißt, sie werden zu Novel Ecosystems, also sie sind weder die Ökosysteme, wie Menschen sie hinterlassen haben, noch werden sie wieder zu Ökosystemen, die sie vorher waren.
Wobei, in Hamburg gibt es ja zwei gute Beispiele für Novel Ecosystems. Das eine ist die ehemalige Giftmülldeponie in Georgswerda, das jetzt ein ganz besonderes Naturschutzgebiet ist. Und das andere ist der Völlhöfner Wald oder die Völlhöfner Weiden. Das ist ein Urwald Hamburgs, der ist aber nur 60 Jahre alt, wird aber Urwald genannt, weil es ein Primärwald ist, der auf einer Sandbank entstanden ist, nachdem dieses Gebiet von der HPA, also der Hafenverwaltung, sollte eigentlich als Hafen dann erweitert werden für die Industrie und ist aber dann verwildert und konnte dann von den Fridays for Future, also gratuliere an die Fridays for Future, die haben es geschafft, dass der Wald dann nicht gerodet wurde, um für die Industrie zur Verfügung zu stehen, sondern kann jetzt als Urwald weiter wuchern und gilt als wunderschöner Rückzugsort für Hamburger, die diesen Kleinod entdeckt haben. Haben leider noch nicht viele entdeckt, kann ich auch jedem empfehlen. Also diese Novel Ecosystems in Städten, ich glaube, das ist weltweit ein großes Thema, weil es auch immer mehr so verlassene Urban Centers gibt oder so Brownfields, so verlassene Industriegebiete, wo sich dann interessante Novel Ecosystems entwickeln. Ja, also gibt es auch in Hamburg ein paar Beispiele dafür.
Und Hobbs und seine Mitarbeiter haben auch die Bedeutung dieses Begriffes eigentlich erweitert und haben gesagt, gut, also Städte sind keine Novel Ecosystems in dem Sinn, dass sie ja ständig von Menschen bearbeitet und erhalten werden und verändert werden, sind also zum großen Teil jetzt von Beispielen wie denen, die du gerade gegeben hast, mal abgesehen, werden Städte ja ständig von Menschen instand gehalten und verändert. Aber sie bieten neue ökologische Umstände, die dann von Pflanzen und Tierarten genutzt werden können. Manchmal von einheimischen Arten, die sich weiter halten können, manchmal von eingeführten Arten, die Menschen bringen oder die sich selber da aussäen oder einwandern. Und manchmal eben Arten, die von Menschen nicht bewusst ausgesetzt werden, sondern die unserer Kontrolle entfliehen und die sich dann im Stadtraum ansiedeln. Und ich glaube, ein interessantes Resultat ist eben das, was wir besprochen haben, dass einfach die Artenvielfalt in Städten sehr groß ist. Und nicht nur, weil sie eben einheimische und nicht einheimische Arten zusammenbringen, sondern auch, weil es viel mehr einheimische Arten gibt, als die Wissenschaft in der Vergangenheit festgestellt hatte. Der Grund, warum diese Novel Ecosystems für die Kultur- und Sozialwissenschaften sehr interessant sind, ist, dass die Stadt ja ein Schneidepunkt ist, wenn sie eben als Novel Ecosystem verstanden wird, zwischen eben der Ökologie und der Kultur. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Also wir haben in Los Angeles einen Fluss, den Los Angeles River, der schon seit vielen Jahrzehnten von Beton eingefasst ist. Also kein sehr schönes Beispiel von Natur darstellt. Und zwar ist der von Beton eingefasst, weil in Los Angeles wie in vielen mediterranen Gebieten der gesamte jährliche Regenfall in ein paar Monaten im Winter fällt und sich da dann enorme Fluten ergeben, die also kein Problem darstellen, wenn das umgebende Land nicht besiedelt ist, aber in einer sehr dichten Stadt wie Los Angeles dann in den 1930ern zu Zerstörung von Gebäuden und auch Verlust an Leben führten. Dieser Beton hat also eine Schutzfunktion, wird aber von vielen Umweltaktivisten beklagt, weil er natürlich den natürlichen Wasserfluss und die natürliche Bewohnbarkeit des Flusses und seiner Ufer von Tieren und Pflanzen erheblich einschränkt. Jetzt gibt es da also einen Rehabilitationsplan, der zumindest einen Teil des Flusses wieder herstellen soll, ihn wieder ein bisschen näher an seinen Urzustand zurückführen soll. Und als Teil dessen möchten manche Biologen eben auch wieder einheimische Schildkröten, Frösche und Schlangen einführen. Das ist ein wunderbarer Plan. Das Problem ist, dass die Ufer des Los Angeles River sehr dicht besiedelt sind und dass die meisten Familien, die da mit ihren Kindern spazieren gehen und picknicken wollen, sicherlich die Anwesenheit von Vögeln und Fröschen und Schildkröten willkommen heißen würden. Schlangen aber nicht so sehr. Keiner mag Schlangen, egal ob sie einheimisch sind oder harmlos sind oder nicht. Und deshalb wäre es sicherlich gefährlich für die Schlangen, da wieder in den Los Angeles River eingeführt zu werden. Da gibt es also eine Diskussion darüber, ob das also jetzt getan werden soll oder nicht. Und auch wenn es um Bepflanzung geht, spielen im Stadtraum natürlich die Präferenzen von Leuten, die da wohnen, eine riesige Rolle. Man will keine Bäume, die lästig sind. Aber ich glaube, dass da die Städte eben auch erheblich und das Engagement mit der Stadtökologie beeinflusst werden von dem Wertewandel in Bezug auf Tiere und umgekehrt. Dass wir also jetzt langsam, aber sicher doch auf eine veränderte Wahrnehmung der Stadtlandschaft zugehen, wo wir wahrnehmen, dass die Stadtlandschaft, so sehr sie eben auch von Menschen gebaut worden ist, nicht nur für Menschen da ist, sondern dass sehr viele Tiere und natürlich auch Pflanzen den Stadtraum mitbewohnen und unsere Infrastruktur mitnutzen. Also wie unter Brücken und Hausgesimsen, Vögelnesten, wie in vielen amerikanischen Städten jetzt größere Bevölkerungen von Kojoten in den Parks überleben und auch auf den Straßen. Dass also die Stadt nicht nur Habitat für Menschen ist, sondern auch für Tiere und sogar in bestimmten Fällen eben für den Artenschutz genutzt werden kann. Ich glaube, da verbindet sich also diese veränderte Wahrnehmung von Tieren mit dem Umweltschutz und speziell mit der Stadtökologie. Und ich glaube, dafür könnten die Hamburger Stadtmusikanten auch als schönes Symbol stehen.
Das war, glaube ich, ein schöner Abschluss zu unserem Gespräch. Ich bedanke mich, dass du hier mitmachst. Und freue mich auf deine nächsten Vorträge, die online zu hören sind. Also da gibt es ja immer wieder Spannendes und ja, wünsche dir noch viel Glück mit deinem Werdegang.
Ja, dir auch herzlichen Dank, Heidi.